SWR 2 Tandem
Rakete.
Ich bin Frauke Oppenberg, schönen guten Abend. Sie nennt sich selber Deutschlands Integrationsalbtraum Nummer 1. Gilad Ayşe ist laut, ordinär und oft ziemlich wütend. Eine junge Türkin aus Berlin, die Ghetto-Braut aus Neukölln, die über Vorurteile, Schönheitsideale und das Jobcenter schimpft. Im Internet, in kleinen YouTube-Videos und seit 2014 auch auf der Bühne. Erfunden hat diese Kunstfigur İdil Baydar. Die Schauspielerin und Kabarettistin kämpft gegen Alltagsrassismus, indem sie Klischees gnadenlos über zeichnet und heute Abend ist sie unser Gast in der SWR 2 Tandem-Rakete. Hallo İdil.
Hallo!
Gilad wird oft wütend. Worauf eigentlich? Auf alles?
Nee, auf alles wird sie nicht wütend, aber sie wird auf jeden Fall wütend auf die Dinge, die sie als ungerecht empfindet oder ja, doppelmoralisch empfindet, wobei sich das immer sehr schön bricht, weil sie das ja auch alles gerne bedient. Also es kommt immer drauf an, wie es dann eben in ihrer Welt sozusagen, was da ungerecht ist.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel findet sie ungerecht, dass sie zum Jobcenter muss und dass die Omas Pfandflaschen sammeln müssen und dass das sozusagen die Rente eines Politikers ja um die, weiß ich nicht, mittlerweile 7.000, 8.000 Euro liegen und 600 Euro dann für den gemeinen Arbeiter genug sein soll. Sowas findet sie zum Beispiel ungerecht, ja.
Gilad ist prollig, ungebildet, lebt von Hartz IV, also das fleischgewordene Klischee der jungen Türkin in Deutschland?
Ja, natürlich. Also das Klischee, das ist ja nun mal da. Aber interessanterweise reden wir ja nicht sehr viel über dieses Klischee. Und wer erzählt dieses Klischee denn immer wieder und wieder und wieder und wieder? Na, oft hast du ja das Gefühl als Migrant, dass du aus dieser Rolle nicht rauskommst, aus der Migrantenrolle. Also deine Identität ist sehr festgelegt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Gilad Ayşe natürlich adressiert.
Wie war das denn bei dir? Also du bist in Celle aufgewachsen, in Niedersachsen, hast eine Waldorfschule besucht. Also das ziemliche Gegenteil eigentlich von dem Klischee, das du mit Gilad zeichnest. Hat man dich denn trotzdem in diese Schublade gesteckt?
Ja, also es ist ja wirklich, wir haben ja ein System, was nach Äußerlichkeiten geht. Ne? Und natürlich ist der Ingenieur auf den ersten Blick gar nicht ersichtlich, sondern nur der Bart und die dunklen Haare. Also in meinem Falle dann nicht Bart, aber dann vielleicht eben das ausländische oder nicht deutsche Aussehen. Und damit bist du schon drin in der Nummer. Also da kommst du schon gar nicht, also da kommst du auch nicht raus. Das war's dann. Also das ist dann erstmal, musst du dann die Information über deinen Migrationsgrund, den musst du erstmal irgendwie in den Vordergrund stellen. Weil das die erste Adresse ist, die erste Ansage an deine Identität.
Aber gab's auch Ausgrenzung?
Dadurch entsteht viel Ausgrenzung, na klar. Also ich selber habe die absurdesten Erfahrungen gemacht, was das betrifft. Ich spreche ja nun relativ, also ich will nicht sagen, dass ich super, super, super gutes Deutsch spreche, aber es geht relativ. Und wenn ich jetzt gutes Deutsch spreche, was ja sehr zum Verwundern beiträgt, was soll ich denn sonst sprechen? Japanisch? Weil ich bin ja hier groß geworden. Das ist ja eigentlich für mich selbstverständlich. Aber es ist nicht unbedingt für die Mehrheitsgesellschaft selbstverständlich. Das ist interessant.
Wie war das in der Schule? Also in der Waldorfschule?
Ich hatte überhaupt keinen Bezug zu irgendeiner Kultur, weil eben Waldorfschule. Ne? Also das muss ich schon sagen, da bin ich auch heute noch sehr froh, dass ich eigentlich Waldorfschülerin bin, weil es da einfach null Rolle gespielt hat, von wo ich komme und warum ich dann meinetwegen gut bin in Mathe oder schlecht bin in Mathe. Das hatte keinen kulturellen Bezug. Das wird jetzt in den Schulen schon oftmals auch anders gemacht. Oft habe ich erlebt als Ältere im Schulbetrieb, ne, als ich also schulfremde Person, nachdem ich dann meine Schule verlassen hatte.
Dass du hast man, als Sozialarbeiterin in den Schulen gearbeitet,
sagen, aber da sprechen wir nachher drüber. Genau, Sozialarbeiterin nicht, aber als schulfremde Person im pädagogischen Bereich habe ich gearbeitet. Und da ist das dann öfter so, dass du dann eben hörst, der Ahmed, der ist unruhig, das ist auch liegt auch so ein bisschen an seiner Kultur. Und der Christian, der ist halt unruhig, weil er heute mal unkonzentriert ist. Es wird das anders interpretiert, das Unruhigsein.
Warum hat dich deine Mutter zur Waldorfschule geschickt?
Weil sie einfach biodeutsch geboren ist. Sie ist so. Also das ist da hätte sie auch egal in Pakistan oder sonst wo auf die Welt kommen können. Sie ist so.
Deiner Mutter haben wir eigentlich auch Gilad Ayşe zu verdanken.
Absolut, ja. Meine Mutter hat mich total genervt und wollte nun erklärt haben, warum mein Leben so erfolglos ist. Aber liegt natürlich auch daran, weil meine Mama sagt, sie hat ja ein sehr intelligentes Kind geboren und sehr hübsch und dass das ja so alles gar nicht rechtens ist. Und dann habe ich versucht, ihr zu erklären, dass es nicht meine Schuld ist. Und sie wiederum hat versucht, mir zu sagen, dass es doch meine Schuld ist. Und hin und her hat sie eben beobachtet, wie ich von der Schule kam und diesen Sprachduktus übernommen habe und mit meinen Freundinnen darüber gelacht habe. Und das hat sie beobachtet und gesagt, komm, wir stellen das auf YouTube, du wirst sehen, du hast Erfolg.
Und dann hast du vor 6 Jahren die ersten Videos ins Netz gestellt.
Genau. Genau, 2,
11. Mittlerweile, glaube ich, die Millionenklickzahl durchbrochen.
Ja, also in den ersten dreien war eins dabei, das hat wirklich 1,3 Millionen, glaube ich, hatte das Klicks, weil es einfach neu war. Ne?
Also hatte
das,
Mutti doch recht.
Mutti hatte total recht, absurderweise.
Also du hast nicht damit gerechnet, aber deine Mutter schon.
Ja, die ist sehr progressiv und die hat da was gesehen, was ich gar nicht so gesehen habe.
Und die Identität hat auch was mit der Sprache zu tun? Zum Beispiel die Sprache, die Gillette spricht?
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Die Sprache, Tatsache habe ich solche Erfahrungen gehabt, wie dass eine Erstklässlerin zu mir kam und meinte, ja, weißt du, bei Schule gehen? Und ich habe gesagt, ey Sarah, das heißt nicht bei Schule gehen. Wie heißt denn das? Ja, zur Schule gehen. Ja, aber wenn du das weißt, warum sagst du es denn dann nicht? Muss ich doch gar nicht, ich bin Türke. Also da ist ganz klar der Zusammenhang zur Identität. Das heißt nicht, dass sie das nicht kann, sondern es heißt, dass sie es nicht in der Gestaltung ihrer Identität mit reinnimmt, weil sie schon in der ersten Klasse gesehen oder mitbekommen hat, dass es überhaupt nicht notwendig ist.
Aber wo kommt das her? Dieses gewollt falsch sprechen.
Das ist natürlich auch ein Zeichen von, ja, also so viel Gutes findet man an uns ja auch nicht. Man findet ja jetzt nicht unbedingt, dass die Türken unglaublich gute Wissenschaftler sind. Oder das wird ja so gar nicht formuliert in unserer Gesellschaft. Meistens sind sie im Zusammenhang mit Kriminalität und im Zusammenhang mit dem nicht so guten Anteil einer Gesellschaft. Also so wirklich feiern tut man ja Türken jetzt nicht unbedingt. Also habe ich jetzt so nicht mitgekriegt.
Also Gillette sagt, wenn ihr mir keine Chance gibt, mache ich euch eure Sprache kaputt.
Im Prinzip ist es genau das. Ja, wunderbar. Ganz genau. Also es ist Tatsache, ihr lasst uns nicht deutsch sein mitmachen, dann versauen wir eure Grammatik.
Die Berliner Zeitung, der Tagesspiegel hat Gillette mal als Cindy aus Marzahn auf Türkisch bezeichnet. Trifft es das?
Ja, nee, also Cindy aus Marzahn ist in ihrem Themenfeld schon noch insofern vielfältiger. Aber im Prinzip ist es ähnlich, weil auch Cindy natürlich die Ost...
die Unterschicht.
Unterschicht repräsentiert hat. Und die Ostler sind ja ähnlich marginalisiert wie die Ausländer in diesem Land. Auch die Ossis wurden nicht als Deutsche aufgenommen, sondern als Ossis. Sonst hätte man den Begriff ja gar nicht erst gebraucht. Ja, das ist ja auch sehr interessant, dass der sich nicht wirklich verändert hat über die Jahre.
Du hast die Art, wie Gillette spricht, an der Schule gelernt, also auf dem Schulhof, wirklich an der Basis. Was hast du da gemacht? Also du warst, glaube ich, unter anderem an der Rütli-Schule, an der berüchtigt gewordenen Rütli-Schule.
Ja, ich habe Vorbereitungskurse gegeben für den MSA, den mittleren Schulabschluss in Deutsch und Englisch an der Rütli-Schule. Und dann war ich Integrationsbegleitung an der Nürtingen-Grundschule. Das ist jetzt aber auch schon eine ganze Weile her. Wahrscheinlich hat sich eine Menge geändert. Aber zu den damaligen Zeiten, jetzt vor, weiß ich nicht, 7 Jahren, da ging es da noch ganz schön heiß her. Und was ich sehr faszinierend fand, war wirklich zu sehen, da sind 5. Klässler, die dann weiterempfohlen werden. Und was passiert eigentlich mit denen, wenn man sie auf eine Hauptschule empfiehlt? Weil nun hatte ich auch die Erfahrung gemacht, dass wir da eine Schülerin hatten mit Kopftuch in der 5. Klasse, die einen Durchschnitt von 2,0 hatte. Die gehört nicht auf eine Hauptschule. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn man das Potenzial, was offenbar da ist, dieses Mädchen hat ihre Leistung gebracht, die wird aber nicht nach ihrer Leistung entsprechend anerkannt, sondern sie muss auf eine Hauptschule. Und was passiert da eigentlich mit ihr? Wo dreht sich das Ganze? Und dass sie dann nicht sozusagen eine gymnasiale Identität annimmt, sondern eher eine Hauptschulidentität trotz absoluter Leistungsbereitschaft. Das geht dann nach hinten los.
Du gehst immer noch in Schulen und hältst Vorträge.
Ja, genau.
Worüber?
Also ich bin wirklich bundesweit unterwegs, auch in der Schweiz und auch in Österreich. Ich halte Vorträge über rassistische Identität, damit also Jugendliche die Möglichkeit haben, sich mal anders einzuordnen und auch mal zu verstehen, was ist eigentlich unsere Grundlage und wie kommt es dazu. Und vor allen Dingen ganz wichtig, das ist nicht ihre Schuld. Sie sind nicht mit einer Erbsünde geboren, sie haben keinen Makel. Auch wenn wir in einer Gesellschaft leben, die sie so einordnet. Das ist mir ganz wichtig.
Kommst du in die Schulen als Gillette oder als Idil?
Das kommt drauf an. Also manchmal überrasche ich sie als Gillette, weil irgendwie, ne, also ist sie ja auch wirklich sehr beliebt in Schulen. Aber ich breche es gerne auf, indem sie auch nochmal Idil sehen. Weil wenn sie jetzt mich sehen als Idil Beider in dieser Fassung sozusagen und sehen, ach Mensch, die kann ja auch Gillette sein, dann eröffnet ihnen das auch die Welt, dass sie auch beides sein können. Es geht gar nicht darum, sie zu verdammen oder verteufeln. Auweia, du böses Mädchen. Da hast du dich aber sehr unterschichtenhaft verhalten. Sondern, dass man eigentlich sag, guck mal, sei beides, sei so viele, wie du kannst. Also du kannst auch gutes Deutsch sprechen, das ist nicht schlimm. Und du kannst zeitgleich auch total schlimmes Deutsch sprechen. Nur du musst beides können. Darum geht's.
Was können die jungen Menschen sonst noch von dir lernen? außer dass sie alles sein können?
Ach, ich glaube, das überlasse ich denen, was sie von mir lernen können. Was ich da für Ideen habe, ist, glaube ich, auch manchmal, weiß ich nicht, ob das so wirklich der Realität entspricht, aber überhaupt das Angebot zu machen, dass sie ja eine Figur haben, mit der sie auch experimentieren können. Was bedeutet das eigentlich für mich? Oder warum macht mich eigentlich eine Gillette Eiche wütend? Also das haben wir ja auch. Es gibt genauso viele ausländische Jugendliche, die sagen, was ist das für ein Scheiß? Ja, da kämpfen wir jetzt seit Jahrzehnten, damit wir anerkannt werden. Und dann kommt die und tut so, als ob das, was ja nicht der Fall ist. Also ich überspitze es, damit wir es endlich mal benennen können.
Also du überzeichnest dieses Klischee ja gnadenlos. Was willst du damit bewirken? Also welchen Effekt erhoffst du dir davon? Also du hast ja gerade schon gesagt, es kann in beide Richtungen losgehen.
Meine Hoffnung ist natürlich, dass durch die Überzeichnung, ich habe das so schön in der Waldorfschule gelernt, übertreiben veranschaulicht. Wir sprechen ja sehr viel von einem Integrationsalbtraum, aber wir haben eigentlich niemanden, der das wirklich repräsentiert. Das bleibt immer so ein bisschen im Nebel. Wer ist denn da eigentlich gemeint? Ich finde es sehr faszinierend, dass wir zum Beispiel Bananen nach Größe und Gewicht definieren und wenn die nicht die richtige Größe und das richtige Gewicht hat, dann kommt die nicht in unseren Supermarkt. Aber wir haben noch nicht ein Integrationsende definiert. Ist das nicht interessant? Wir sind Definitionsweltmeister und wir definieren bestimmte Räume eben nicht. Und ich möchte, dass die Leute darüber nachdenken, warum wir das nicht tun. Wer profitiert eigentlich davon, dass wir das nicht definiert haben? Weil stellen wir uns doch mal vor, Integrationsabschlüsse würde es geben. Das heißt also, wir könnten nachweisen, dass 95% der hier lebenden Ausländer integriert ist. Wie kann man dann noch von einem Integrationsalbtraum reden? Es wäre ja gar nicht mehr möglich. Das heißt, wer profitiert eigentlich davon, dass es einen Integrationsalbtraum gibt. Und all diese Fragen möchte ich mit dieser Figur anregen.
Du bist jetzt gerade mit deinem zweiten Soloprogramm unterwegs. Ghetto-lektuell heißt das. Was bedeutet Ghetto-lektuell?
Ja, wie man es schon fast vermutet.
Gillette geht auf Bildungsreise.
Jawohl. Also sie hat gesagt, gut, jetzt muss sie auch mal, weil sie will ja immer, dass die Deutschen sie verstehen. Aber dann hat sie sich darüber Gedanken gemacht, dass sie ja dann auch mal die Deutschen verstehen müsste. Und dass das ja nicht in eine, nur immer alles in eine Richtung geht, sondern dass das ja eine zweispurige Autobahn ist mit hin und zurück. Und dann hat sie gesagt, gut, dann mache ich jetzt mal das, was die Deutschen ja den Ausländern immer vorwerfen, dass sie so bildungsfern sind. Sie hat dann gesagt, ja, okay, dann mache ich jetzt eben Bildung. Wenn ihr unbedingt wollt, dass ich Bildung mache, dann mache ich Bildung. Aber ganz ehrlich, ihr habt mein Leben zerstört. Vorher war alles so einfach und jetzt ist alles so kompliziert. Ich war gut, du warst schlecht. Und jetzt geht das nicht mehr. Das ist also das, was sie rausgefunden hat, dass Bildung sie auch wieder Willen erweitert hat.
Gillette lernt also die Graustufen zwischen Schwarz und Weiß.
Ja, genau.
Jetzt ist Gillette ja nicht deine einzige Kunstfigur. Du hast noch eine andere, Gerda Grischke, erfunden. Das absolute Gegenteil von Gillette. Also das ist der Antipol. Deutsch, nationalistisch, ausländerfeindlich. Wie schwer ist das für dich, diese Frau zu spielen?
Gar nicht. Ich liebe sie. Ich bin verliebt in sie. Ich könnte ohne sie nicht existieren. Und es geht ganz vielen Ausländern, die auch ganz oft sagen, ach, lass doch Gillette, mach doch lieber mehr Gerda. Weil Gerda ist so etwas, ich meine, man muss einfach auch mal sagen, ohne deutsche Oma wäre es ja bei uns auch nicht gelaufen. Ja, also deutsche Oma hat auch einen ganz hohen Stellenwert in der migrantischen Kultur.
Wieso?
Weil deutsche Oma diejenige war, die dann gesagt hat, so und jetzt jemand war zum Amt, Frau Fatma. Das lassen wir uns nicht bieten. Und dann ist die mit Frau Fatma zum Amt und hat gesagt, sagen Sie mal, haben Sie eine Macke? Die Frau, die braucht ja zwei Kinder, die braucht jetzt hier die Grundversorgung und Sie füllen jetzt das Formular aus. Und sonst weg ungemütlich, Fräulein, ja? Können Sie hier vielleicht mit Frau Fatma machen, weil die hier kein Deutsch kann, aber nicht mit mir. Wir bleiben hier sitzen, bis das geklärt ist. Ohne diese deutsche Oma hätten sich viele Dinge nicht geklärt.
Nun ist Gerda ja zwar deutsche Oma, aber nicht unbedingt ausländerfreundlich. Also die würde Fatma wahrscheinlich beim Amt nicht helfen.
Genau, die Gerda wechselt aber auch. Ne, und das ist das Schöne. Wir ziehen sie, also ich, in verschiedene Rollen. Also man kann rassistisch und menschenfreundlich sein.
Ach,
das
ja.
geht Tatsache. Gerda macht es einem vor, indem sie einfach sagt, so komm mal her, du Türke, heb mal den Müll auf. Dafür seid ihr ja hergekommen. Aber zeitgleich gibt sie dir auch einen Lolli. Also das macht sie schon. Ja, das kommt eben drauf an. Wie auch Gerda. Und diese Willkürlichkeit ist natürlich auch ein Traum. Also sie ist wirklich, sie ist so wie wir alle, gut und böse.
Du gehst mit Gerda auch auf die Straße und sprichst Passanten an.
Ja, na sicher. Ja.
Wie reagieren die?
Ja, nee, weil wenn ich dann auch mal meine Wahrheit sage, dann merke ich, ich kriege viel Zuspruch. Ja? Also wenn ich dann mal auch mal bitte, dass sie die AfD dann doch noch mal wählen sollten, ja, weil es früher einfach besser war. Das ist funktioniert Tatsache mit der Gerda, dass die auch absolut, also ich glaube, die wenigsten kommen darauf, es ist irritierend, dass Gerda sehr dunkle Augen hat.
Aber Gerda ist nicht so berühmt geworden wie Gillette.
Nein, noch nicht. Also ich würde sagen, Gerdas Zeit kommt noch. Warten wir den September ab.
Bundestagswahl. Oder liegt es vielleicht daran, dass Deutsche über das Klischee ihrer selbst nicht lachen können?
Ja, natürlich hat das was damit zu tun, dass die Überzeichnung von der eigenen Identität, die man ja nun mal immer im positiven Lichte sozusagen am liebsten darstellt, das geht uns ja allen so, das soll ja auch so sein. Ja, und die Gerda ist eben nicht ganz so das Positive, was wir dann immer versuchen auch irgendwie zu ignorieren. Seit Dresden können wir es ja nun mal nicht mal ignorieren, sondern es ist ja da. Und auch natürlich der Content oder der Inhalt von dem, was wir da verhandeln, ist einfach, offenbart sich. Und das ist ja auch super so, weil dann haben wir eine Grundlage, um nochmal zu gucken, was wollen wir und was wollen wir nicht.
Lachen Türken über Gillette?
Ja, die lachen über Gillette, weil sie sich natürlich auch nicht unbedingt mit ihr identifizieren, nicht immer, ne? Und wenn dann auch diese Anarchie und auch, das ist schon, nee, Türken komischerweise lachen sehr wohl sehr viel über sich. Das denkt man immer nicht so, man sagt ja immer eher dauerbeleidigt, aber deshalb sage ich ja, die Klischees stimmen auch nicht immer. Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext.
Ist denn das Lachen der Türken über Gillette das gleiche Lachen, das die Deutschen über Gerda lachen?
Ja, es würde in die gleiche Richtung gehen. Aber Tatsache sind viele von der Gerda ganz oft schockiert.
Ist es das gleiche Lachen, was sie über Gillette lachen?
Nein, das ist nicht das gleiche Lachen. Nein, nein, nein, nein. Das ist eher so ein, das Lachen über Gerda ist ein so. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, das ist, aber dann, ja, man hat mal hier ein Extrem gezeigt. Und die Gillette, das Lachen über die Gillette ist so ein bisschen eher so bestätigt. Ja, siehste? Hatte ich ja nämlich doch recht.
Ja, das ist so meine Angst, dass der Schuss auch nach hinten losgehen kann, dass du mit Gillette eigentlich Klischees verstärkst.
Ja, nein, das ist ja, weil es eine Kunstfigur ist, ist es ja eben, kann es ja gar nicht funktionieren. Das ist, wenn ich jetzt sagen würde, okay, das ist die Realität, dann könnte man, na, also wer bestärkt eigentlich das Klischee mehr? Der tausendste Bericht über den kriminellen Ausländer oder die Kunstfigur, die dich darauf hinweisen soll. Also das ist dann eben genau das, wo ich sage, nein, das kann nicht passieren. Denn es ist eine Kunstfigur, nicht eine ernst gemeinte Identität.
Edil, du hast im vergangenen Jahr in Stuttgart den Goldenen Besen gewonnen, also den Kleinkunstwettbewerb Stuttgarter Besen, den ersten Preis gemacht. In der Begründung heißt es, du seist unbequem.
Ja, also ich hatte total, ich war so überrascht. Ich glaube, wenn man das sieht man auch noch in den Aufnahmen, das wird ja manchmal noch gezeigt im Fernsehen. Ich war so überrascht, ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich diesen Preis gewinne und bin aber so stolz wie Bolle, dass ich ihn gewonnen habe, weil Tatsache unbequem. Trump ist auch unbequem, aber ich bin das eben auf einer Kunstbühne und nicht in einer politischen Arena. Insofern finde ich das total berechtigt, dass ich den Preis bekommen habe, weil da gehört das auch hin. Ich finde, in die Politik gehört Weisheit und Voraussicht und nicht nur unbequem sein. Also insofern, ja, ist völlig gerechtfertigt. Danke, danke, danke, Stuttgart.
Aber warum empfinden viele das, was du sagst, beziehungsweise was Gillette sagt, als unbequem?
Weil es den Fokus auf etwas lenkt, worüber wir uns nicht bewusst sind. Also ich glaube, die Narrative der Deutschen über sich selbst ist natürlich auch nicht unbedingt die in volle Wahrheit. Die volle Wahrheit ist, dass wir 10 kleine Negerlein gesungen haben, noch bis vor kurzem mit unseren Kindern in der Kita. Und uns keiner von uns hat entschieden, ja, ich möchte ein rassistisches Lied singen. Ja, möchte ich. Nee, man hat uns das beigebracht.
Und weil es normal war.
Ja, weil es normal war. Und es wurde dir auch nicht als Rassismus verkauft, was es ja eigentlich ist. Also es wurde eben, und da finde ich, das ist ganz wichtig, dass man das nochmal mit einbaut und auch diesen Teil nochmal beleuchtet. Wie kam es denn überhaupt zu solchen Auswüchsen von Rassismus auch in diesem Land? Das war ja nun mal nicht nur alleine Herr Hitler, sondern es war eine Grundlage von Kultur, die man eben in der Kolonialisierung brauchte, um zu kolonialisieren. Deutschland hatte Gott sei Dank nicht die Chance, da so wahnsinnig mitzumachen. Nichtsdestotrotz haben wir auch heute noch sozusagen ein Erbe davon, wie zum Beispiel das afrikanische Viertel in Berlin.
Wo man nun mal, also Straßen, ja, die nach afrikanischen Ländern und Teilen benannt worden sind.
Die nach kolonialistischem, rassistischem Idealismus benannt worden sind. Ja, also es ist, und das müssen wir rauskriegen, weil wir finden das heute furchtbar, wenn man versucht hat, schwarze Menschen in einem Menschenzoo auszustellen. Genau das sollte in der afrikanischen Straße, im afrikanischen Viertel gemacht werden. Das wollen wir nicht mehr. Also das ist aber auch global so.
Aber es gibt ganz viele, die sagen so, mach, ich habe als Kind schon Negerküsse gegessen, das hieß immer Negerküsse, warum ist es schlimm, dass ich jetzt nicht mehr Negerküsse
sagen
darf?
Weil es einen Menschen gibt, den du in seiner Identität damit beleidigst. Und wenn das der Fall ist, mir ist es wichtiger, dass es dem anderen gut geht, als dass ich den Negerkuss Negerkuss nennen kann. Also mir persönlich ist das scheißegal, ob ich das Ding Schaumkuss nenne oder Schokokuss nenne. Wenn es einen anderen beleidigt, der aus der Kultur Schoko kommt, dann würde ich auch aufhören, Schokokuss zu sagen. Bei mir geht's wirklich, also ich möchte niemanden beleidigen. Es ist ein schlimmes geschichtliches Erbe, zu wissen, dass deine Vorfahren versklavt wurden. Das ist nichts Lustiges. Und das müssen wir langsam mal anerkennen, dass Identitätsverletzung einfach Schmerz hervorruft. Schmerz, der wiederum auch zu Gewalt führt. Und oder einen Boden bereitet für Gewalttätigkeiten und Missachtung. Denn die erste Missachtung liegt schon in dem Wort und die Missachtung, den anderen in seinem Schmerz nicht achten zu wollen. Also insofern finde ich, das Wichtigere ist, den anderen zu achten.
Du wirst ja mittlerweile auch gerne in Talkshows eingeladen, um unter anderem den Deutschen die Türken im eigenen Land zu erklären. Warum herrscht da eigentlich immer noch Erklärungsnot? Ich glaube, 61 sind die ersten damals noch Gastarbeiter genannten Türken nach Deutschland gekommen.
Ja, es ist gar nicht so, dass ich irgendwas erklären könnte. Könnte ich auch gar nicht. Ja, also ich glaube, wenn überhaupt jemand einen Türken erklären könnte, dann ist es ein Türke, der vielleicht in der Türkei lebt. Ich bin ja hier groß geworden. Ich bin ja eigentlich transkulturell. Also ich bin ja nun irgendwie beides. Ja, und das ist Tatsache, kann ich überhaupt niemandem irgendwas erklären, aber ich denke, es dient auch dazu, diese Bilder aufrechtzuerhalten, dass es eben ein anderes, ein Fremdes gibt, was auch eine Konstruktion ist. Das stimmt natürlich nicht. Also an sich bin ich ja nicht fremd und ich bin auch nicht sehr viel anders als jemand anders, auch in meiner Kultur nicht. Aber genau diese Markierungen zu sagen, aha, dann laden wir den Türken wirklich nur fürs Türkischsein ein, das ist ja genau das, was ich eigentlich anspreche. Warum werde ich denn nicht fürs Deutschsein eingeladen? Warum kann man Tatort Istanbul spielen, wo deutsche Türken spielen? Aber warum können Türken nicht Deutsche spielen? Also ich finde das sehr interessant. Da haben wir noch ein bisschen was uns anzugucken.
Was muss passieren, damit sich das ändern?
Ich denke, ein Bewusstsein darüber muss hergestellt werden. Und zwar ein Bewusstsein darüber, dass wir eine rassistische Kultur sind und dass das nun mal in der Vergangenheit liegt und dass wir das aber durchaus ändern können, weil wir das nicht bewusst entschieden haben und wir in Dynamiken reinkommen, die wir auch nicht bewusst uns anschauen. Ich will nicht in einem Augenblick sagen, schäm dich. Ich will auch nicht in einem Augenblick sagen, du bist schuld. Ich will nur sagen, lass uns das angucken und auflösen. Lass uns was anderes finden. Weil ich meine, keiner von uns hätte ein Apple-Phone, wenn der Steve Jobs für einen dummen Flüchtling gehalten wurde. Ist einfach nicht passiert. Dieser junge Mann ist auch ein Flüchtlingskind und der hat uns ein Apple-iPhone klargemacht. Und da ist der Punkt, wo ich sage, wir werden davon profitieren, alle zusammen. Von dem, was da ist, als rassistische Hierarchie, als Strukturen, davon werden wir nicht mehr profitieren. Das ist vorbei. Aber von Freundschaft und Synergie, davon werden wir profitieren. Das macht richtig Geld.
Und über Klischees lachen hilft dabei.
Total.
Idee Beider war heute unser Gast in der SWR2-Tandem-Rakete. Wer sie live sehen möchte, als Gillette Aische mit ihrem aktuellen Programm Ghetto-Lektuell ist sie auf Tour durch Deutschland im April zum Beispiel in Stuttgart zu erleben. Idee, danke, dass du da warst.
Dankeschön fürs Interview. War toll bei dir.
Redaktion heute hatte Nadja Ode, für die Technik verantwortlich war Karin Meißner und ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.